SWR 1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz.
Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie sind vor kurzem Vater oder Mutter geworden, haben nach der Elternzeit den ersten Tag im Job und dann heißt es, hier ist Ihre Kündigung, Sie können jetzt noch Ihre Sachen packen. Klingt hart, passiert aber immer wieder. Die meisten Fälle kommen nie in die Öffentlichkeit, aber zwei Betroffene haben allen Mut zusammengenommen und mit uns anonym über ihre Erfahrungen gesprochen. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir unsere Knigge-Expertin Caroline Lüdemann, wie man bei all den Abstandsregeln und Homeoffice im Job auf sich aufmerksam machen kann. Und wir wollen wissen, wie es den Beschäftigten in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung geht. Denn wir haben das Gefühl, sie fliegen in der öffentlichen Wahrnehmung immer komplett unter dem Radar. Dabei haben sie in der Corona-Krise wohl mit die größte Belastung. Das alles in diesem SWR1 Arbeitsplatz-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Kind zu bekommen, das ist für die meisten Menschen das Allerschönste auf der Welt, aber im Job fühlt sich das oft nicht so an. Da werden befristete Verträge plötzlich nicht verlängert, Teilzeitmodelle verwehrt oder es gibt abwertende Bemerkungen von Vorgesetzten, wenn das Kind krank ist. Wir haben eine Mutter und einen Vater getroffen, die eine noch schlimmere Erfahrung gemacht haben und zwar unabhängig voneinander bei unterschiedlichen Arbeitgebern. Sie haben direkt nach der Elternzeit die Kündigung bekommen, Julian Burmeister berichtet.
Marcel Hoffmann möchte seinen echten Namen und auch seine Stimme lieber nicht im Radio hören. Der Naturwissenschaftler ist langjähriger Mitarbeiter eines großen Unternehmens in Baden-Württemberg und war immer zufrieden mit seinem Job. Als er mit seiner Frau eine Familie gründete, war klar, dass er mehr als die zwei üblichen sogenannten Vätermonate bei seinen Kindern zu Hause bleiben wollte. Die Elternzeit zu nehmen machte auch deswegen Sinn, weil sich nicht sofort der benötigte Kita-Platz finden ließ. Danach aber sollte es wieder in Vollzeit losgehen.
Ich habe die Kita-Eingewöhnung für unsere zweite Tochter dann noch gemacht, als sie knapp 2 Jahre alt war. An ihrem zweiten Geburtstag war mein erster Arbeitstag nach der Elternzeit. Und das war auch gleichzeitig mein letzter Arbeitstag bei dem Unternehmen, weil ich freigestellt und dann auch gekündigt wurde.
Eine angeblich betriebsbedingte Kündigung, noch vor der Corona-Krise, am ersten Tag nach der Elternzeit. Mit seiner Erfahrung ist er nicht allein. Sophie Meyer, die ebenfalls anonym bleiben möchte, hat einen ganz ähnlichen Schock hinter sich.
Ich hatte mich 6 Monate vor Ende der Elternzeit des zweiten Kindes gemeldet, auch mit der Flexibilität schon vorher anzufangen und mit dem Wunsch, in Teilzeit zu arbeiten. Die Info vom Unternehmen war, dass keine Stelle verfügbar ist und die Bitte war, dass ich die letzten 6 Monate auch noch dranhänge.
Und den Gefallen hat Meyer ihrem Unternehmen auch getan, in der Hoffnung, dass es danach weitergehen würde. Stattdessen hieß es dann vom Unternehmen schlicht Aufhebungsvertrag oder Kündigung. Beide, Meyer und Hoffmann, hatten versucht, sich im Guten mit ihren Arbeitgebern zu einigen, im Glauben, dass sich zwischenmenschlich vieles klären lasse. Ohne Erfolg.
Die Erfolge, die ich da auch erzielen konnte für unser Unternehmen und unser Team, wurden nicht honoriert, sondern es wurde eher als Störfaktor gewertet, in Teilzeit und im Homeoffice zu arbeiten. Letztendlich wirst du nur als vollwertiger Mitarbeiter gesehen, wenn du in Vollzeit auch vor Ort da bist.
In beiden Fällen wurden Anwälte für Arbeitsrecht eingeschaltet, die am Ende gute Lösungen erzielen konnten. Die Zeit, die Nerven und den Kampfgeist aufzubringen, um für die eigene Sache zu streiten, hat sich in beiden Fällen gelohnt. Doch in der Lage sind längst nicht alle Väter und Mütter, die in diesen Tagen ihren Job nach der Elternzeit verlieren, weil das Arbeitsrecht sie an diesem Punkt nicht mehr schützt.
Der Kündigungsschutz sollte über die Elternzeit hinausgehen, damit den Unternehmen der Weg nicht so leicht gemacht wird, sich nicht mal Mühe geben zu müssen, einen Mitarbeiter zurückzuintegrieren, wenn er jetzt mal 1-2 Jahre nicht oder nicht voll da war.
Während Marcel Hoffmann mittlerweile einen, wenn auch schlechter bezahlten Job finden konnte, sucht Sophie Meyer nach wie vor nach einer Stelle, mit der sie Familie und Beruf unter einen Hut bringen kann. Denn die sind bekanntermaßen rar gesät.
Ja, wie stark werden Beschäftigte im Job benachteiligt, weil sie Kinder bekommen haben? Darüber haben wir mit Dietlinde Bettina Peters gesprochen. Sie war bis vor kurzem Richterin am Arbeitsgericht in Brandenburg. Ab März ist sie Abgeordnete ans Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Frau Peters, lassen Sie uns noch mal direkt auf den Fall eingehen. Eine Kündigung am ersten Tag nach der Elternzeit, ist das wirklich rechtens?
Während der Elternzeit besteht ein Kündigungsverbot per Gesetz und das bedeutet, am ersten Tag, nachdem man aus der Elternzeit wieder zurückgekommen ist, darf eine Kündigung ausgesprochen werden. Aber eine Kündigung darf nicht damit begründet werden, dass die Person in Elternzeit gewesen ist. Wird beispielsweise die Fabrik geschlossen, ist es rechtmäßig, jemanden eine Kündigung auszusprechen, auch am ersten Tag, nachdem er aus der Elternzeit zurückkommt.
Das heißt, die Begründung betriebsbedingte Kündigung, die wäre okay auch am ersten Tag nach der Elternzeit?
Wenn tatsächlich ein betriebsbedingter Kündigungsgrund vorliegt. Und jetzt kommen wir auch schon wieder in die Praxis hinein. Die Frage ist natürlich, was wird entsprechend vorgetragen? Auch in der Gerichtsverhandlung wird da eine betriebsbedingte Kündigung vorgetragen, obwohl vielleicht als einziger Grund wirklich nur die Elternzeit gewesen ist. Das ist dann Aufgabe der Gerichte herauszubekommen.
Wie kann sich Diskriminierung von Eltern am Arbeitsplatz sonst noch äußern? Können Sie da mal ein paar Beispiele aus der Praxis aufzählen, die besonders häufig auftreten?
Was ich sehr häufig beobachte, ist, dass diejenigen, die in Elternzeit gewesen sind, gerade über einen längeren Zeitraum, dass sie an ihren alten Arbeitsplatz nicht zurückkommen können. Ihnen wird ein neuer Arbeitsplatz angeboten, der häufig unattraktiv ist, der geringere Anforderungen stellt oder auch weit entfernt ist. Es gibt die landläufige Meinung, die besagt, dass ein Arbeitnehmer nach der Elternzeit auf einen freien, gleichwertigen Arbeitsplatz versetzt werden kann. Das ist nicht zutreffend. Man hat Anspruch auf den alten Arbeitsplatz. Es darf nur dann, wenn Umstrukturierungen beispielsweise stattgefunden haben, ein neuer Arbeitsplatz angeboten werden.
Viele Eltern wissen das gar nicht, wehren sich erst gar nicht, weil sie keinen Ärger mit ihrem Arbeitgeber haben wollen, weil sie eben ihre Rechte nicht kennen oder auch keinen Rechtsschutz haben. Andere klagen gegen ihren Arbeitgeber, einigen sich und verpflichten sich dann zum Stillschweigen. Das heißt, sehr viele Fälle kommen gar nicht in die Öffentlichkeit. Wie groß ist dieses Problem?
Ich denke, dass das Problem sehr groß ist. Viele Fälle kommen tatsächlich nicht vor das Arbeitsgericht, weil man einigt sich vorher. Es wird also dem Arbeitnehmer ein Aufhebungsvertrag, vielleicht auch noch eine Abfindungssumme angeboten, damit derjenige nicht wieder auf seinen alten Arbeitsplatz zurückkommen möchte. Die Verfahren, die vor Gericht dann doch landen, führen zu über 90% sicherlich der Fälle zu einem Vergleich. Weil häufig ist dieses Problem vor allen Dingen bei Müttern zu sehen und da liegt dann zugleich eine Diskriminierung, weil halt überwiegend die Frauen in Elternzeit gehen und nicht die Männer. Und kein Arbeitgeber will es schwarz auf weiß lesen, dass er seine Arbeitnehmerin diskriminiert.
Es gibt jetzt eine Initiative, #ProParents heißt sie, die sich dafür einsetzt, dass Elternschaft und auch Pflege von Angehörigen als Diskriminierungsmerkmal in das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen wird. Halten Sie das für einen guten Vorstoß?
Ich finde es eine gute Idee, dass es mal schriftlich fixiert wird, dass Eltern mit Kindern nicht diskriminiert werden dürfen. Ich hätte aber noch andere Ideen, das in anderen Gesetzen unterzubringen. Zum einen ist es das Bundeselterngeld- und Elternurlaubsgesetz. Dort könnte ausdrücklich drinstehen, dass Elternzeitler nicht diskriminiert werden dürfen. Eine entsprechende Regelung gibt es im Teilzeit- und Befristungsgesetz auch, dass Teilzeitbeschäftigte nicht benachteiligt werden dürfen. Ich denke auf alle Fälle, dass sich durch eine Änderung der Gesetze auch das Verhalten der Arbeitgeber ändern wird. Ich hätte auch noch als Vorschlag, dass in den Paragraphen 106 Gewerbeordnung aufzunehmen. 106 Gewerbeordnung sagt, regelt das Weisungsrecht des Arbeitgebers. Also er kann bestimmen, wann, wo und mit welchem Inhalt die Arbeitstätigkeit zu erbringen ist. Dort steht ausdrücklich drin, dass der Arbeitgeber Behinderungen im Rahmen des Ermessens zu berücksichtigen hat. Ich denke, man könnte genauso hier aufnehmen, dass Rücksicht zu nehmen ist auf familiäre Verpflichtungen. Würde das im Gesetz stehen, würden sich sicherlich mehr Arbeitgeber daran halten.
Elternschaft sollte als Diskriminierungsgrund ins allgemeine Gleichstellungsgesetz aufgenommen werden, sagt Dietlinde Bettina Peters, bis vor kurzem Richterin am Arbeitsgericht Brandenburg und ab März Abgeordnete ans Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Die Krise ist überall, aber nicht an der Tiefkühltruhe. Laut Statistischem Bundesamt ist 2020 wegen Shutdown und Homeschooling die Nachfrage nach Fertiggerichten deutlich angestiegen. Zwischen Januar und September wurden rund 50.000 Tonnen mehr Fertiggerichte produziert als im Jahr davor. Anno Wilhelm mit dem Brief der Woche. Wie immer nicht ganz ernst gemeint.
Liebe Fertiggerichte-Esser, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Wer sich vor der Pandemie eine Fertigpizza in den Einkaufswagen warf, hatte ja immer diesen latenten Rechtfertigungsdruck vor sich selbst. Okay, du blödes Gewissen, beim nächsten Mal koche ich wieder selber. Noch schlimmer als die quälende innere Stimme war allerdings dieses Bild im Kopf. Das Bild von Julia Klöckner. Wenn Sie sich, liebe Fertiggerichte-Esser, in diesem sinnlichen Augenblick, in dem die geöffnete Scheibe der Tiefkühltruhe so leicht beschlägt, zu all den Köstlichkeiten hinunterbeugten, da schrie die Lebensmittelampel von Ernährungsministerin Julia Klöckner Sie in Rot an. Stopp! Sofort anhalten! Zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Fett, zu viel alles. Das produktgewordene Elend lag da tiefgefroren. So war das vor Corona. Und dann kam mit dem ersten Shutdown auch noch dieser überraschende Ehrgeiz in der Küche, liebe Fertiggerichte-Esser. Sie stellten sich an den Herd und kochten für ihre lieben Menschen. Sie probierten aus, sie lernten neue Gerichte. Aber schon bald begann sie zu nerven. Die ständig wiederkehrende Frage von hungrigen Heimarbeiterinnen und Heimarbeitern, von zu Hause beschulten Kindern. Was gibt's zu essen? Und schnell erlahmte dieser Pioniergeist am Herd. Und diesen schwachen Augenblick nutzten die Fertiggerichte für ein grandioses Comeback. Dieses Mal offenbar ohne das schlechte Gewissen. Klöckner, du kannst uns mal. Ein letztes Aufbäumen der inneren Stimme ist noch zu erkennen. Den größten Zuwachs unter den Fertiggerichten haben die mit Gemüse. Aber Gulasch geht auch gut. Nur in diesem speziellen Fall ist es ja ein Glück, dass die Friseure geschlossen haben, liebe Fertiggerichte-Esser. Denn über die Stellen, mit denen Sie an sich selbst nach einem Jahr mit abgeschalteter Lebensmittelampel vielleicht nicht ganz zufrieden sind, fällt hoffentlich gnädig das Kopfhaar. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Arno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Caroline Lüdemann ist Expertin für schwierige Situationen und knifflige Fragen am Arbeitsplatz. Felix aus Mainz hat uns geschrieben. Ich mache eine Ausbildung als Mediendesigner und durchlaufe dabei mehrere Abteilungen. Wegen der Abstandsregeln ist es schwer, mit den Kolleginnen und Kollegen persönlichen Kontakt aufzunehmen. Anderen über die Schulter zu schauen, ist kaum möglich. Dazu kommen die vielen Online-Meetings. Kürzlich hat mir ein Vorgesetzter die Rückmeldung gegeben, dass er mich bisher kaum wahrgenommen hat, was bei den Umständen ja auch kein Wunder ist. Mich hat das trotzdem frustriert. Wie kann ich besser auf mich aufmerksam machen? Soweit die Frage von Felix aus Mainz. Und hier kommt der Tipp von Knigge-Expertin Caroline Lüdemann.
Das dürfte in der Tat eine Herausforderung sein, vor der zurzeit viele Mitarbeiter stehen. Man arbeitet da fleißig vor sich hin und keiner sieht es. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie könnte ich mehr Sichtbarkeit erfahren? Also da würde ich jetzt empfehlen, zum Beispiel regelmäßige Rückmeldungen zur eigenen Tätigkeit zu geben, damit die anderen wissen, was man gerade macht und woran man arbeitet. Auch wäre es jetzt denkbar, aktiv Feedback einzufordern, um dann frühzeitig zu erkennen, welche Außenwirkung man momentan hat. Und darüber hinaus erscheint es mir durchaus sinnvoll, eine hohe Präsenz dadurch zu zeigen, dass man auch sehr schnell auf E-Mails oder Anrufe reagiert und dann kundtut, dass man ununterbrochen am Ball ist. Oft kommen auch Mails zu Uhrzeiten gut an, an denen noch nicht jeder am Schreibtisch präsent ist. Also wenn ich schon morgens um 7 vor dem Laptop sitzen würde, dann würde ich das die anderen auch wissen lassen und dementsprechend vielleicht schon mal die ein oder andere Mail an die entsprechenden Personen verfassen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht.
Ich will mehr Geld, aber wie sage ich es meinem Chef?
Darf mir mein Arbeitgeber vorschreiben, wann ich Urlaub nehmen soll?
Was soll ich zum Bewerbungsgespräch anziehen?
Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Schulen, Kitas, Altenheime und Kliniken. Auf ihnen lag in der Corona-Krise sehr oft der Fokus. Einrichtungen für Menschen mit Behinderung fühlten sich dabei oft im Stich gelassen. Dabei sind sie von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Masken tragen, Abstände einhalten, all das ist bei Behinderten oft schwierig. In Rheinland-Pfalz sollen Bewohner und Beschäftigte von Behinderteneinrichtungen jetzt mindestens einmal die Woche auf Corona getestet werden. Wolfgang Brauer hat nachgefragt, wie das logistisch zu bewältigen ist und wie die Gemütslage ist nach 10 harten Corona-Monaten.
Irgendwo wurden wir zum Teil vergessen. Man hat halt immer wieder gemerkt, die Krankenhäuser, die Altenheime oder Pflegeheime hatten die Möglichkeit, ihre Schutzausrüstung zu bekommen. Und die Eingliederungshilfe musste gucken, wo sie bleibt.
Sagt Robert Perret, er ist Wohnbereichsleiter im Haus der Lebenshilfe Niederolm. Dort wohnen 36 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Corona ist für sie eine besondere Herausforderung. Aber erst jetzt werden die Beschäftigten und auch die Bewohner regelmäßig auf das Virus getestet.
Also wir haben jetzt die Vorgabe einmal in der Woche. Wir schulen jetzt das Personal, die dies machen dürfen. Das dürfen ja nur Pflegekräfte machen, sodass wir wirklich ab Anfang Februar auch mit dem Ganzen beginnen können.
Wenn die Tests schon im Herbst Pflicht gewesen wären, hätte sich das Virus in der Wohneinrichtung vielleicht nicht ausgebreitet. Fast alle Bewohner und 2/3 der Beschäftigten waren infiziert.
Die Kollegen waren alle sehr am Anschlag. Und am Ende hatten wir nur noch maximal 10 Leute von den Mitarbeitern, die in irgendeinem Ansatz eine Betreuung organisieren konnten.
Der Rest, sowie Heilerziehungspfleger Max-Paul Julian Brocksch, mussten das auffangen.
Es war schon deutlich spürbar, ja, dass es eine deutliche Mehrbelastung war. Es war dann rückblickend schon echt anstrengend.
Und auch jetzt bleibt meist wenig Zeit, sich intensiv um die behinderten Bewohner zu kümmern. Robert Perret befürchtet deshalb, dass sich die Folgen von Corona erst langfristig zeigen.
Was wir vorher schon erarbeitet haben über Jahre, dass das jetzt fast schon komplett verloren ist. Das sind so Kleinigkeiten, ja? Wie räume ich eine Spülmaschine ein zum Beispiel oder wie decke ich einen Tisch. Was noch kommen kann, sind Verhaltensauffälligkeiten wie Unzufriedenheit, emotionale Ausbrüche, auch Übergriffe gegenüber Mitarbeitern oder anderen Bewohnern.
Auch, weil viele der Bewohner nicht zur Arbeit in die beschützende Werkstatt dürfen. Die sind teilweise wegen Corona geschlossen. Einige behinderte Mitarbeiter dürfen aber auch deshalb nicht mehr kommen, weil sie sich nicht an die Hygienevorschriften halten können. Dabei ist die Arbeit für sie
unglaublich wichtig. Das ist auch eine gewisse Wertschätzung. Die Bewohner bekommen ja Lohn dafür. Und darauf sind sie auch sehr stolz.
Aber auch ohne den täglichen geregelten Ablauf ist die Arbeit für die Beschäftigten der Lebenshilfe-Wohneinrichtung in Niederolm noch schwieriger. Sie müssen zum Beispiel Sonderschichten einlegen, weil viele Bewohner jetzt den ganzen Tag zu Hause sind. Und ein Ende dieser Extrembelastung ist momentan noch nicht absehbar.
Weil wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Für uns vor Ort ist es halt unglaublich wichtig, dass die Bewohner keinen Schaden davon tragen. Wir laufen hier auch weiterhin mit Schutzmonturen rum und gucken, dass nicht nochmal eine Infektion hier ins Haus kommt. Dementsprechend ist die Belastung sehr, sehr hoch.
Hinter den Beschäftigten in Einrichtungen für behinderte Menschen liegen harte Corona-Monate. Wir wünschen Ihnen und auch den Bewohnern gutes Durchhalten. Und das war der SWR1 Arbeitsplatz Podcast. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Sina Rosenkranz.
SWR1 Arbeitsplatz.